29 Mal findet man in diesem Buch, wie gesagt, den Ausdruck unter der Sonne, 3-mal unter dem Himmel und 8-mal auf der Erde oder auf die Erde. Zusammen gibt das 40. Die Zahl 40 ist im Leben von Salomo immer wieder von Bedeutung. Er regierte insgesamt 40 Jahre. Und wir werden auch sehen, das Buch Prediger ist gekennzeichnet dadurch, dass der Name Gottes, Elohim, Gott, 40 Mal vorkommt. Und nie der Name Jahwe, der Name des Bundes Gottes, der in Beziehung zu Israel stand, sondern nur Gott. Einfach Gott als der Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Und zu ihm hatte Salomo keine innere Beziehung mehr in der Zeit, als er die Gemeinschaft mit Gott verloren hatte. Eben auch das kommt 40 Mal vor. Der Prediger sieht also in diesen Jahren der Untreue und der eigenen Wege die Welt so, wie die Menschen das Leben sehen, wenn sie keine Beziehung zu dem wahren Gott haben. Und das ist eben ein sehr eingeschränktes Sehen. Und das Buch Prediger zeigt uns aber, wie Salomo am Ende seines Lebens zur Umkehr kam. Und darum haben wir gesehen, am Schluss des Buches führt er den Leser dahin, auf 2 Punkte: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Prediger 12, Vers 13. Und das führt eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich das Buch der Sprüche. Man kann sagen, inhaltlich ist das Buch der Sprüche die Fortsetzung von dem Buch der Prediger. In dem Buch der Sprüche, das ist auch Wiederholung von gestern, aber solche Wiederholungen sind mir wichtig. Die alten Römer haben ja schon gesagt, Repetitio mater studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Wir müssen Dinge wiederholen und so können wir sie uns einprägen. Sprüche 1,1 beginnt mit Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Und in Vers 7 haben wir den Schlüsselvers des ganzen Buches. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also der Endpunkt, das Endergebnis des Predigers ist der Ausgangspunkt des Buches der Sprüche, wo uns klar gemacht wird, wenn wir eine tiefe Ehrfurcht haben vor Gott und auf sein Wort hören, halte seine Gebote, dann finden wir die wahre Weisheit. Und die wird im Buch der Sprüche uns vorgestellt. Da finden wir unzählige Gebote in diesen einzelnen Sprücheversen, die uns zeigen, wie wir gottgemäß leben sollen. Das ganze Buch ist ja in künstlerischer, poetischer Form geschrieben und so zeigt uns das Buch der Sprüche eben die Kunst, gottgemäß zu leben, nach seinen Geboten. Und ich habe gestern gesagt, diese Beziehung von Prediger, Sprüche und dann noch ein drittes Buch von Salomo, Hohelied, entspricht der Dreiteilung der Stiftshütte. Der Vorhof der Stiftshütte, da wo der Altar war, befand sich unter der Sonne. Das entspricht der Sichtweise des Predigers. Aber die Sprüche entsprechen dem ersten Teil des Tempelhauses, der Stiftshütte. Das war das Heilige. Und dort stand, wie man hier auf dem Bild sieht, der siebenarmige Leuchter. Ein Symbol des göttlichen Lichtes. Siebenfach, des vollkommenen Lichtes. In dem Heiligtum gab es keine Fenster, sondern nur das Licht des Leuchters. Also, Gott braucht keine Philosophie der Menschen, die in Gottes Augen eigentlich Torheit ist, So wird es uns ja erklärt in 1. Korinther 1, dass die Weisheit dieser Welt ist bei Gott Torheit. Sondern hier haben wir das göttliche Licht. Und so ist das Buch der Sprüche nicht ein Buch, das uns weltliche, philosophische Lebensweisheit vermittelt, sondern es wird uns hier göttliches Licht, göttliche Weisheit vermittelt. Natürlich sagt 1. Korinther 1 und 2, dass in den Augen der Welt die Weisheit Gottes Torheit sei. Aber die wahre göttliche Weisheit entspricht hier dem Heiligtum und entspricht dem Buch der Sprüche. Aber das Heiligtum ist noch nicht das Allerheiligste. Das Allerheiligste war der Ort, wo Gott inmitten seines Volkes wohnte. Zwischen den Cherubim der Bundeslade. Dort war dieses Licht zu sehen, das dort zwischen den Cherubim erschien, wie uns Psalm 80, Vers 2 sagt. Ja, du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Das war ein ganz dunkler Raum, ohne Fenster. Gott braucht kein Licht. Und kein Licht der Philosophie. Aber er selber ist Licht. Und darum strahlte dort Gottes Herrlichkeit hervor, wenn zum Beispiel der Hohepriester am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, ins Allerheiligste hineinging. Und das entspricht dem Hohen Lied. Nur schon sprachlich sehen wir einen Zusammenhang. Das Wort das Allerheiligste in der Bibel ist im Hebräischen mehr als ein Wort. Das heißt Kodesh HaKodashim, das Heilige der Heiligen. Ja? Und das Hohelied heißt auf Hebräisch Shir HaShirim, das Lied der Lieder. Das bedeutet das höchste Lied. Das war das schönste Lied, das Salomo gedichtet hatte. Und das Allerheiligste, das ist der allerheiligste Bereich. Ja? Und nun müssen wir noch Folgendes sehen. Der Prediger beschreibt also diese Welt so, wie der Mensch ohne Beziehung zu Gott das Leben sieht. Und das führt zu viel Schmerz und Enttäuschung. Aber er sieht den Ausweg. Da wird am Schluss gezeigt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das führt uns zum Buch der Sprüche. Und jetzt wird uns im Buch der Sprüche göttliche Weisheit gelehrt. Und das Wort Weisheit, das so viele Male im Buch der Sprüche vorkommt, heißt auf Hebräisch Chochma. Und das ist weiblich. Also das grammatikalische Geschlecht ist weiblich, wie im Deutschen die Weisheit. Wir sagen nicht der Weisheit, ja? Und auch nicht das Weisheit, sondern die Weisheit. Und darum wird im Buch der Sprüche die Weisheit verkörpert symbolisch als eine Frau. Zum Beispiel Sprüche 1, Vers 20. Die Weisheit schreit draußen. Sie lässt auf den Straßen ihre Stimme erschallen. Sie ruft an der Ecke lärmende Plätze. An den Eingängen der Tore in der Stadt redet sie ihre Worte. Bis wann, ihr Einfältigen? Das hebräische Wort Petit bedeutet jemand, der offen ist für alles. Für Verführung, aber eventuell auch für die Wahrheit. Aber er ist nicht in der Wahrheit. Und darum werden die Offenen für alles werden gerufen. Durch die Weisheit als Person hier vorgestellt. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben? Und werden Spötter ihre Lust an Spott haben und Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zucht oder zu meiner Unterweisung. Sehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun meine Reden. Und in Kapitel 9 sehen wir auch wieder Frau Weisheit. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Sprüche 9, Vers 1. Hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer ist einfältig? Also wieder offen für alles. Er wende sich hierher. Zu den Unverständigen spricht sie. Kommt, Esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Lasst ab von der Einfältigkeit und lebt und beschreitet den Weg des Verstandes. Sehen wir, Frau Weisheit, übrigens im Kontrast zu Frau Torheit. Das ist die Weisheit der Welt, auch als eine Frau dargestellt. In Sprüche 9, Vers 13, Frau Torheit ist leidenschaftlich. Sie ist laute Einfältigkeit und weiß gar nichts. Und sie sitzt am Eingang ihres Hauses auf einem Sitz an hochgelegenen Stellen der Stadt, um einzuladen, die auf dem Weg vorübergehen, die ihre Pfade gerade halten. Wer ist einfältig? Er wende sich hierher. Und zum Unverständigen spricht sie, gestohlene Wasser sind süß. Und heimliches Brot ist lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Totenreiches ihre Geladenen. Da haben wir die Weisheit der Welt, die Philosophie ohne Gott, als Kontrast. Und Salomo nennt das Frau Torheit. Ja, so schrieb er zu einer Zeit, als er noch nicht von dem Herrn weggegangen war. Und stellt diese Gefahr der Verführung hier vor. Nun zieht sich dieses Thema durch das ganze Buch der Sprüche, in dem auch immer wieder über die gottgemäße Frau gesprochen wird. Da finden wir zum Beispiel auch den Vers, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Und es gibt viele, viele Verse über die gottgemäße, gottesfürchtige Frau. Zum Beispiel 12, Vers 4. Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber wie Fäulnis in seinen Gebeinen ist eine schändliche. Und das zieht sich durch bis zum Ende des Buches, das ja gekrönt wird durch ein ganz besonderes Gedicht aus 22 Versen. In Sprüche 31 ab Vers 10. Das geht schön nach dem hebräischen Alphabet. Vers 10 beginnt mit dem ersten Buchstaben des Alphabets. Vers 11 mit dem zweiten, und das geht so durch alle 22 Konsonanten des Alphabets. Der letzte Vers, 31, beginnt mit dem letzten Buchstaben. Taf. Und was wird hier beschrieben? Eine tüchtige Frau. Wer wird sie finden? Denn ihr Wert steht weit über Korallen. Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Von ihr wird unter anderem gesagt in Vers 26, sie öffnet ihren Mund mit Weisheit und liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge. Vers 30, die Anmut ist Trug und die Schönheit Eitelkeit. Ein wichtiges Wort aus dem Prediger, nicht wahr? Eine Frau, die den Herrn fürchtet, sie wird gepriesen werden. Also hier wird Frau Weisheit vorgestellt. Die gottgemäße Frau, sie personifiziert Weisheit, göttliche Weisheit. Nun wird aber diese Frau vorgestellt als eine Frau, die auch einen Mann hat. Und dieser Mann ist sehr weise. Und zwar lesen wir von ihm, dass er Vers 23, bekannt ist in den Toren. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt. Also der Mann von Frau Weisheit ist ein Ehemann, der Richter ist in Israel und der im Stadttor dort Recht spricht, gemäß dem Wort Gottes. Und das ist eine sehr wichtige Sache. In Sprüche 8 wird nämlich die Weisheit nicht personifiziert gesehen als eine Frau, sondern als der Werkmeister, der die ganze Welt erschaffen hat. Ich lese Sprüche 8, Vers 12. Das ist nämlich Herr Weisheit. 8, Vers 12. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der Besonnenheit. Die Furcht des Herrn ist das Böse hassen. Vers 14. Mein sind Rat und Einsicht. Ich bin der Verstand. Mein ist die Stärke. Und dann in Vers 22. Der Herr besaß mich im Anfang seines Weges. Wo ist der Anfang der Wege Gottes? In 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Weisheit sagt, da war ich schon da. Gott sagt zu Hiob, einem alten Mann, in Hiob 38 am Anfang, wo warst du, als ich die Erde gründete? Die Frage ist einfach zu beantworten. Ich war in nichts. Ich war nirgends. Aber die Weisheit sagt, der Herr besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken, von jeher. Also die Weisheit war nicht nur da, in 1. Mose 1,1, sondern von jeher, von Ewigkeit her. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren, als die Tiefen noch nicht waren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Oh, also steht, dass die Weisheit geboren worden ist. Ja, das ist natürlich ein poetischer Text. Und wir müssen daran denken, bei der Geburt entsteht nicht ein Mensch, sondern bei der Geburt kommt er aus der Verborgenheit heraus und wird sichtbar. Ja? Viele haben mir gratuliert, dass ich Großvater geworden bin vor ein paar Tagen. Aber ich wusste, dass ich schon längst Großvater war. Ja, ein Kind im Mutterleib ist eine vollwertige Person, nicht wahr? Das macht das Wort Gottes ganz klar. Und bei der Geburt wusste ich endlich, wer es ist. Ja, wir dachten, es sei ein Junge, denn das Kind hat außergewöhnlich viel gestrampelt. Also meine älteste Tochter sagte, das wird ein Fußballer, wie der Vater. Und es war ein Mädchen. Ja, eben, wir wussten nicht, wer es ist, aber war schon da. Und nun, in 1. Korinther 1, Vers 30 wird uns klar gemacht, dass der Herr Jesus die Weisheit ist, in Person. Und es ist ja nicht so, dass Gottes Weisheit einmal nicht da war und Gott war ohne Weisheit. Das wäre ja Gotteslästerung. Zu sagen, die Weisheit sei nicht ewig, ja, die Weisheit Gottes. Nein, aber Gott ist der verborgene Gott von Ewigkeit her, der ein unzugängliches Licht bewohnt, sagt 1. Timotheus 6, Vers 16, den keiner der Menschen je gesehen hat noch sehen kann. Und Gott hat sich geoffenbart in der Schöpfung. Da ist der verborgene Gott aus der Verborgenheit herausgekommen. Und wer hat die Schöpfung ausgeführt? Das war der Sohn. Nach den Plänen des Vaters. 1. Korinther 8, Vers 6 sagt, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das wird hier gesagt in Sprüche 8, Vers 29, als er dem Meer seine Schranke setzte, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Werkmeister bei ihm. Übrigens, man sollte nicht übersetzen Pflegling, Liebling, sondern das hebräische Wort meint wirklich ein Künstler. Ja? Ein Künstler. Da war ich Werkmeister bei ihm und war Tag für Tag seine Wonne. Der Jesus hat alles ausgeführt, sagt Johannes 1, Vers 3, dass alles durch ihn, das Wort, erschaffen worden ist. Und so wird uns also hier in Sprüche 8 Herrweisheit vorgestellt. Herrweisheit und Frauweisheit. Und diese Frauweisheit ist eigentlich schon eine verborgene, alttestamentliche Vorwegnahme der Gemeinde als die Braut des Lammes. Und so wird ja die Gemeinde genannt in Offenbarung 21 und 22. Und sie wird auch die Frau des Messias, des Christus, genannt in Epheser 5, 22 bis 33. Und auch eben als Verlobte des Herrn Jesus nach 2. Korinther 11, die ersten Verse. Ja, und so ist die Gemeinde Frau Weisheit. Und der ewige Sohn Gottes ist Herr Weisheit. Und das wird eben weitergeführt in dem dritten Buch, das Salomo geschrieben hat, das Hohelied, wo diese wunderbare Beziehung beschrieben wird zwischen Salomo und Sulamit. Salomo, Mann des Friedens, Sulamit, Frau des Friedens. Und da haben wir noch diese wunderbare Zeit beschrieben, als Salomo nur eine Frau hatte. Aber mit der zweiten begann sein schrecklicher Niedergang. Ich lese ganz kurz aus 1. Könige dazu. Zuvor wird beschrieben, wie Salomo einen guten Anfang gemacht hatte und wie er Gottes Weisheit bekommen hatte. Aber dann lesen wir in 1. Könige 3, Vers 1, und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Und er nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids. Und so weiter. Da beginnt das Traurige, was, wie wir gleich noch sehen werden, wenn wir durch das Buch Prediger hindurchgehen, das Traurige, was Salomo sagt in Prediger 2, Vers 8. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum. Reichtum der Könige und Landschaften. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Merkt man, zuerst Einzahl. Das ist genau das, was Gottes Plan war in der Schöpfung. Er hat einen Adam und eine Eva erschaffen. Das war Gottes Gedanke von Anfang an, die Ehe von zwei Menschen, und zwar von einem Mann und von einer Frau. Da haben wir Frau, aber dann begann er eine zweite, eine dritte und so weiter zu heiraten. Und das hat die ganze Botschaft des Hohen Liedes kaputt gemacht. Schrecklich. Das Hohelied hat er ja später geschrieben. Zuerst hat er das erlebt, diese wunderbare Zeit mit nur einer Frau, mit Sulamit. Später hat er das Buch geschrieben und da hatte er schon eine ganze Reihe von Frauen. Darum sagt er, der Nebenfrauen sind so und so viel, aber eine ist meine Auserwählte. Er merkte, es gab nur eine, die er wirklich nennen konnte, die richtige Frau, die Gott ihm gegeben hatte. Und alles andere war Verirrung und darum Frau und Frauen. Das hat alles kaputt gemacht. Aber im Hohenlied haben wir eben diese schöne Beziehung von Herr Weisheit und Frau Weisheit. Und das ist natürlich eine verborgene Vorwegnahme von Christus und seiner Gemeinde. Und zwar in dieser glücklichen Ehebeziehung. Sie wird zwar Braut genannt, nur muss man wissen, dass Braut dort die jung verheiratete Frau bezeichnet, im Hohenlied. Und da wird diese wunderbare Herzensbeziehung beschrieben. Und das entspricht dem Allerheiligsten. Und jetzt muss man Folgendes sehen. Viele Christen denken, und noch mehr Ungläubige denken, das Glaubensleben nach der Bibel, das ist Folgendes. Man steht vor einem riesigen Katalog von Hunderten von Geboten, die man sich so vorstellen muss wie Paragraphen, wie ein Gesetzbuch. Und jetzt, was ist Glaubensleben? Jetzt diese Paragraphen umzusetzen. Nun, das ist vollkommen falsch, denn Hier wird ja nicht gesehen, dass wir in einer Herzensbeziehung stehen als Gläubige zu dem Herrn Jesus. Wir können, jeder Gläubige kann das mit Paulus sagen, Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Und Paulus sagt in 2. Korinther 5, dass wir nicht mehr für uns selber leben sollen. Christus ist gestorben für uns und auferstanden, damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der gestorben und auferstanden ist. Und das ist etwas ganz anderes, als so vor Hunderten von Paragraphen zu stehen. Nein, diese Gebote, das sind Lichtstrahlen von einem siebenarmigen Leuchter, die uns den Weg weisen. Aber wir tun das aus Liebe, aus der Beziehung heraus zu dem Herrn Jesus. Das ist etwas ganz anderes. Also wenn man eine Frau heiratet und ihr dann eine Liste gibt, das sind die Gebote. Was ist denn das für eine Ehe? Das geht gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Aber das entspricht auch nicht dem, was das Hohelied uns vorstellt. Es ist ein Buch, das uns das Allerheiligste zeigt. Diese engste Herzensbeziehung mit dem Herrn in seiner unmittelbaren Gegenwart. Ja, so haben wir diese Steigerung. Prediger, Sprüche, Hohelied. Aber jetzt fällt uns vielleicht noch etwas auf dabei. Zeitlich ist Salomo im Hohen Lied ganz jung. Ja, da war ein junger Mann und heiratete Sulamit. Und das war eine glückliche Ehe. Und dann war er älter. Im Buch der Sprüche spricht er erwachsene Söhne an und warnt sie auch vor vielen Gefahren, die das Leben mit sich bringt, gerade auch in der Beziehung zum anderen Geschlecht. Das wird im Buch der Sprüche sehr ausführlich dokumentiert. Und auch wie man sich da verfehlen kann, wenn man zu der einen Frau, die Gott gegeben hat, sich noch für andere Frauen interessiert. Und da spricht er zu Erwachsenen. Da haben wir also nicht mehr den jungen Salomo vor uns, sondern schon einen reiferen Salomo. Aber im Buch Prediger, da finden wir den alten Salomo, der nach den Jahren der traurigen Entfernung von dem Herrn zurückkehrt und Buße tut. Der alte Prediger, der dann zum Volk spricht und sie warnt, nicht auch diese Irrwege zu gehen, die er gegangen war. Also zeitlich ist die Reihenfolge Hohelied, Sprüche, Prediger. Aber wenn wir die geistliche Entwicklung anschauen, nicht wahr? Jeder muss von sich sagen, es gab eine Zeit, da kannte ich den Herrn nicht. Da entsprach ich eigentlich der Sichtweise des Predigers, der die Dinge einfach so sieht, ohne die Gemeinschaft mit Gott. Aber dann wurde mir klar, dass ich umkehren muss, dass ich den Herrn fürchten muss und auf seine Gebote achten soll. Und das führt dann zum Buch der Sprüche und dann gibt Gott uns Licht über sein Wort, sodass wir Gottes Gedanken für unser Leben verstehen und auch Gottes Gedanken und Pläne verstehen, die er hat über diese Welt. Das sind wir voll im Buch der Sprüche. Aber eine nächste Stufe in der geistlichen Entwicklung ist dann die, dass man realisiert, aber dieses Glaubensleben ist nicht einfach so ein Paragraphenleben, sondern warum tue ich das, was das Wort Gottes befiehlt? Ja, der Herr Jesus hat alles für mich gegeben. Dann möchte ich auch das tun, was er mir sagt. Und ich weiß, dass alle seine Gebote zu einem Guten sind. Und da sind wir im Hohenlied, wo man diese tiefe Beziehung und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genießt. Diese Freude der Liebe, die im Hohenlied gezeigt wird. Also so wäre die geistliche Entwicklung. Prediger, Sprüche, Hohelied. Aber wir sehen an dem Beispiel von Salomo, dass es auch den umgekehrten Weg gehen kann. dass es möglich ist, dass jemand in der Gemeinschaft mit dem Herrn freudig lebt. So wie das Hohelied davon spricht und zeugt. Und dann wird es nur so ein Zustand Gebote, die man erfüllt. Sprüche. Und schließlich so entfernt, wie Salomo von dem Herrn wegging und die Gemeinschaft mit dem Herrn wurde unterbrochen. Aber ist es nicht etwas Wunderbares zu sehen, diese Dreierstufe da in dem Buch Prediger? Und jetzt schauen wir uns diese Stufe noch mehr an. In diesem Buch Prediger werden verschiedene Wörter immer wieder verwendet. Und die muss man vor Augen haben, um das Buch zu verstehen. Um zu verstehen, was es heißt, ein Leben zu führen ohne Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich habe gestern schon gesagt, das Wort Eitelkeit kommt so oft vor. Insgesamt 38 Mal. Und eigentlich ist dieses Wort im Hebräischen das gleiche Wort wie der Name Abel. Auf Deutsch sagt man Abel, aber auf Hebräisch Hevel, 1. Mose 4, Vers 2. Und sein Name bedeutet Hauch, Nichtigkeit. Ja, Eva hatte ja zuerst Kain bekommen und sie dachte, das ist der Erlöser, den Gott verheißen hat als Same der Frau. Und darum nannte sie ihn erworbenes Gewinn und sagte, ich habe einen Mann erworben mit Hilfe des Herrn. Aber sie merkte bald, dass mit diesem Kain etwas nicht stimmt. Dass das nicht der Erlöser sein kann. Und wirklich, später wurde er sogar zum Mörder seines Bruders. Und darum, als sie dann später Abel bekam, war ihr ganzer Enthusiasmus, dass der Erlöser schon bald käme, war vorbei und sie nannte ihn Hevel. Hauch, Nichtigkeit. Weil sie wusste, der hat das gleiche Problem im Herzen wie unser ältester Sohn Kain. Und dieses Wort Eitelkeit verwendet der Prediger so oft. Es beginnt ja gleich in der These. Prediger 1, Vers 2, das ist die These des Buches. Also These bedeutet, dass die Anfangsaussage, die so als Grundlage hingesetzt wird, und dann wird das weiter ausgelegt. Eitelkeit der Eitelkeiten. Also man könnte auch sagen, Sinnlosigkeit der Sinnlosigkeiten. Höchste Sinnlosigkeit. Ja, so wie das Heilige der Heiligen bedeutet. Positiv, das Allerheiligste. Oder Lied der Lieder. Das schönste Lied bedeutet Eitelkeit der Eitelkeiten. Totale Sinnlosigkeit. Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit oder Sinnlosigkeit. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht, unter der Sonne? Und nebst diesem Ausdruck Eitelkeit verwendet er auch den Ausdruck ein Haschen nach Wind. 9 Mal. Ja, man muss es einmal versuchen, wenn der Wind weht, ihn zu ergreifen. Es geht nicht. Und so hat Salomo gemerkt, ich habe versucht, da, mich dran zu klammern, um Sinnerfüllung zu finden, auch ohne den Herrn. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und darum ist das ein ganz, ganz wichtiger Ausdruck, ein Haschen nach Wind. Und dieser Ausdruck ist im wahrsten Sinn des Wortes zentral in diesem Buch. Warum? In Kapitel 6, Vers 9, kommt es zum 9. Mal vor. Können wir das aufschlagen? Und zwar heißt es, besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Und jetzt kommt der Satz, den ich meine. Auch das ist Eitelkeit, und ein Haschen nach Wind. Und dieser Satz ist die Mitte des Buches. Vor diesem Satz, der auf Hebräisch aus 5 Wörtern besteht, Gam, Se, Hevel, Ureut, Ruach. Das sind 5 Wörter. Aber vor diesen 5 Wörtern finden sich in diesem Buch 1491 Wörter. Und nach diesem Satz 1491 Wörter. Also es ist genau die Mitte des Buches, wo es zum letzten Mal vorkommt, Haschen nach Wind. Und wir werden sehen, in diesen 9 Aufsätzen im Buch Prediger ist das genau im mittleren Aussatz. Aber davon noch mehr später, wenn wir die Struktur anschauen. Also es ist wirklich die Mitte, insgesamt 2987 Wörter, das ist das Buch Prediger. Also nicht auf Deutsch, da braucht man normalerweise mehr Wörter. Aber auf Hebräisch sind das 2987 Wörter. Und so ist das wirklich im Zentrum und zeigt, du kannst ausprobieren im Leben, was du willst. Du wirst nie Erfüllung finden. Ohne den Herrn, ohne die Gemeinschaft zu ihm. Es ist alles ein Haschen nach Wind. Und in diesem Zusammenhang muss man auch sehen, wenn da so oft von Mühe gesprochen wird. Schon in der These hatten wir das. Prediger 1, Vers 3. Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht? Also das ist auch ein Tipp, alle Wörter anzustreichen, wo im Buch Prediger gesprochen wird über Mühe oder sich mühen oder abmühen. Darum geht es. Salomo sagt sich, im Leben muss man sich so viel abmühen. Aber was ist der Sinn davon, wenn am Schluss muss man aus dieser Welt gehen und kann gar nichts von dem, was in dieser Welt ist, mit sich nehmen in die Ewigkeit? Ja, viele im Altertum haben das versucht mit Grabbeigaben, ja? Aber was nützt ein Speer im Grab, wenn man dann ins Totenreich kommt, der Verlorenen? Man kann nichts aus dieser Welt mitnehmen in das Jenseits. Und in dem Zusammenhang beschäftigt sich der Prediger sehr oft mit dem Thema Vorteil, Gewinn. 10-mal in diesem Buch. Er fragt sich, was ist der Vorteil, was ist der Gewinn in diesem Leben, wenn man ja nichts wirklich greifen und dann bleibend festhalten kann. Alles zerfließt so schnell in diesem Leben. Und um eben das ganze Weltbild des Predigers noch besser zu verstehen, müssen wir auch sehen, wie in diesem Buch gesprochen wird über Gott. Ich habe das schon gesagt. 40 Mal wird Gott erwähnt mit dem hebräischen Wort Elohim. Das ist das Wort, das schon im ersten Bibelvers vorkommt. Im Anfang schuf Elohim den Himmel und die Erde. Elohim bezeichnet in der Bibel den Schöpfer und auch Erhalter der Welt. Also der, der alles ins Dasein gerufen hat, aber auch durch das Wort seiner Macht, wie Hebräer 1, Vers 2 das sagt, alle Dinge zusammenhält, alle Dinge trägt. Aber der Name Yahweh, das heißt in den deutschen Übersetzungen Herr mit Großbuchstaben, kommt 0-mal vor in diesem Buch. Aber das ist ja der Name, den Gott benutzt hat, als er sich Israel gegenüber offenbarte, über Mose, als der Gott, der einen Bund eingeht mit einem Volk. Der ein Volk aus dieser Welt erwählt und von dem er sagt, das ist mein Volk, mit dem ich in einer bleibenden Beziehung sein möchte. Das wird so deutlich gemacht in 2. Mose 6, Abvers 2. Und nun ist es charakteristisch, dass im Buch Prediger Yahweh nie vorkommt, nur Gott. Salomo hat sich vom Herrn entfernt. Es war ihm auch damals klar, dass Gott existiert. aber hatte keine Beziehung zu ihm. Und darum haben wir hier nur Yahweh. Nur Elohim, eben nie Yahweh. Aber das ist ganz anders im Buch der Sprüche. Da haben wir doch gesehen, das ist das Buch der Weisheit für solche, die in einer Beziehung zu Gott stehen. Und darum finden wir im Buch der Sprüche, zum größten Teil auch geschrieben von Salomo, 87 Mal den Namen Yahweh. Also Deutsch Herr mit Großbuchstaben. Das heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare. Aber es ist der spezifische Name, wie Gott sich Israel gegenüber geoffenbart hat als Bundesgott. Also der Gott, der eine feste Beziehung einging. Nur 5 Mal findet man im Buch der Sprüche Elohim. Und einmal eine andere Form, Eloah, ist die Einzahl von Elohim. Sehen wir, dort ist das charakteristische Wort für Gott, ist das Wort, das die Beziehung ausdrückt. Und das bestätigt nochmals alles, was wir vorhin gesagt haben über die Bedeutung und den Stellenwert des Buches der Sprüche. Ja, aber jetzt sollten wir eine Pause machen, sonst geschieht das Gleiche wie gestern Abend. Der Kopf wird überladen und man kann nicht mehr gut aufnehmen. Also 10 Minuten.